Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Stichwort Ukraine. Dort dauert der Krieg mittlerweile bereits knapp 3 Monate. Ein Ende ist nicht absehbar. Das war nicht abzusehen, als die FIFA Anfang März dem Wunsch des ukrainischen Fußballverbandes nachkam und das WM-Qualifikationsspiel der Männernationalmannschaft gegen Schottland auf Anfang Juni verschob. Die Ukraine, ein Land, das sicher momentan überhaupt nicht an Fußball denkt, selbst wenn es auf eine große Fußballgeschichte zurückblicken kann, als es noch Teil der Sowjetunion war. Von dort kamen und kommen immer wieder technisch sehr gute Spieler, allen voran Stürmer Oleg Blochin, einer der besten europäischen Stürmer in den 70er und 80er Jahren, Torjäger von Dynamo Kiew, damals eine europäische Spitzenmannschaft. Vater des Dynamo-Erfolgs war die Trainerikone Valery Lobanowski, der auch immer wieder die UdSSR-Auswahl trainierte. Daran möchte sich in Kriegszeiten kaum jemand erinnern. Ronny Blaschke über eine verdrängte Fußballvergangenheit.
Kiew lag am Rande der Sowjetunion. Nicht nur geografisch, sondern im übertragenen Sinne auch in Politik, Kultur und Wissenschaft. Ganz anders im Fußball. Zwischen 1961 und 1990 gewann Dynamo Kiew 13 Mal die sowjetische Meisterschaft, 2-mal sogar den Europapokal der Pokalsieger. Lange Zeit bildeten ukrainische Spieler auch das Fundament der sowjetischen Nationalmannschaft. 1988 erreichte die UdSSR das Finale der Europameisterschaft. Von den 20 Spielern stammten 10 von Dynamo Kiew. Das galt auch für den Nationaltrainer Valery Lobanowski.
Und deswegen gab es im ukrainischen Fußball und bei den ukrainischen Fußballeliten sehr viel Hoffnung, dass wenn wir so gut jetzt im sowjetischen Fußball sind, dann das heißt, wir werden noch besser, wenn wir unabhängig werden.
Die Historikerin Katharina Czerny forscht am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Einer ihrer Schwerpunkte, die Transformation des ukrainischen Fußballs Anfang der 90er Jahre. Die neue ukrainische Mannschaft durfte erst in der Qualifikation für die EM 1996 einsteigen.
Da im Fußball Ukraine war die führende Republik. Also das fand das echt ungerecht und da gab es große Diskussionen. Sie haben ständig Briefe an UEFA und FIFA geschrieben. Sie trafen sich, glaube ich, mit FIFA und UEFA-Repräsentanten. Aber sie konnten das nicht ändern.
Vor der WM 1994 stand aber noch die EM 1992 an. Souverän hatte sich die Sowjetunion für das Turnier in Schweden qualifiziert. Der Staat hörte allerdings auf zu existieren. Und so spielte bei der EM, sozusagen als Übergang, die Mannschaft der GUS, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Auch die Auswahl der GUS wurde von ukrainischen Spielern geprägt, von Oleg Kuznetsov, Andrei Kanchelskis oder Sergei Juran. Inzwischen aber spielten sie nicht mehr für Dynamo Kiew, sondern für die Glasgow Rangers, Manchester United oder Benfica Lissabon. Katharina Czerny.
Nach dieser GUS-Mannschaften, diese Spieler mussten dann entscheiden, für wen sie spielen. Für die ukrainische, russische, georgische, welche Mannschaft werden sie jetzt aussuchen? Denn es gab in der Sowjetunion natürlich viele Leute aus gemischten Ehren. Sie waren halb Ukrainer, halb Litauer, halb Russen, halb... Und nach dazu ein finanzieller Aspekt. Die ukrainische Mannschaft war damals fast pleite. Und das Geld, das noch gab, hat die russische Mannschaft und russische Verband übernommen. Und das heißt, die ukrainische Mannschaft oder ukrainischer Verband konnte damals sogar keine Flugtickets für die Fußballspieler bezahlen. Für die, also sie hatten wirklich gar nichts.
Die Aussicht auf höhere Prämien führte dazu, dass einige sowjetisch-ukrainische Spieler die russische Staatsbürgerschaft annahmen. Zum Beispiel Sergei Juran, aufgewachsen in Luhansk im Osten der Ukraine. Andere Spieler, die auf das Ende ihrer Karriere zugingen, lehnten das Angebot ab. Zum Beispiel Oleksij Michalitschenko, Kapitän der UdSSR bei der EM 1988. In der Ukraine wurden diese Entscheidungen kontrovers diskutiert.
Oleksij Michalitschenko wurde zum Beispiel als guter ukrainischer Bürger bezeichnet und Sergei Juran als Malaros. Malaros hat so eine historische Konnotation, ist so ein russifizierter Ukrainer. Also der Ukrainer, der sich selbst verloren hat. Es war die Zeit, wo viele sich ehrlich sein mussten, wer sind wir, wo werden wir leben, wie werden wir leben.
Die ukrainische Nationalmannschaft brauchte einige Jahre, um sich im Spitzenfeld zu etablieren. 2006 nahm sie in Deutschland erstmals an einer WM teil. Ihr Höhepunkt folgte 2012, als die Ukraine gemeinsam mit Polen die EM austrug. In einer Ausstellung wurden damals berühmte ukrainische Spieler wie Oleg Blochin im Trikot von Dynamo Kiew gezeigt, nicht aber im Trikot der UdSSR, erinnert Thomas Urban, langjähriger Korrespondent der Süddeutschen Zeitung.
Die offizielle Geschichtspolitik der Ukraine heute beruht ja auf der Distanzierung von der Sowjetunion und von Russland dadurch, weil die Sowjetunion wird ja als russisch dominiert wahrgenommen, was ja auch stimmte.
Die komplizierte Erinnerungspolitik wird auch an Valery Lobanowski deutlich. Viele Ukrainer verbinden mit ihm die Erfolge von Dynamo Kiew. Seine Arbeit als sowjetischer Nationaltrainer wird verdrängt. Bei der Eröffnung eines Lobanowski-Denkmals 2003 gehörte zu den Rednern aber auch ein Vertreter des russischen Fußballverbandes. Heute wäre das undenkbar.